Grüß Gott und herzlich willkommen bei Weltkirche aktuell. Aus dem Studio der päpstlichen Stiftung Kirche in Not grüßt Sie Volker Niggewöhner. Mehr denn je gewinnen in dem leidgeprüften Heiligen Land die Worte Martin Luther Kings aktueller Bedeutung, der einmal gesagt hat, Hass kann den Hass nicht austreiben, nur die Liebe kann es tun. Für diese Liebe steht der Name Miriam Bahuardi, die 1983 selig gesprochen und von Papst Johannes Paul II. Zur Friedenspatronin des Nahen Ostens ernannt wurde. Über sie sprechen wir heute im zweiten Teil unserer Sendung mit dem Schriftsteller und Miriam-Biografen Karl-Heinz Fleckenstein. Doch zunächst werfen wir einen Blick auf ein weiteres Land der Urkirche, den Irak. Am vergangenen Wochenende ist die Geschäftsführerin von Kirche in Not Deutschland, Karin Maria Fenbert, in den Nordirak gereist, um sich dort über die aktuelle Lage jener Christen zu informieren, die im August vor der Terrormiliz Islamischer Staat aus Mosul und den vorwiegend christlich bevölkerten Dörfern der Ninive-Ebene geflohen sind. Jetzt sitzt sie bei mir im Studio und wird uns gleich nach dem Jingle von dieser Reise berichten. Guten Morgen, Frau Fenbert.
Grüß Gott, Herr Niggewöhner.
Frau Fenbert, Sie haben Erbil, die Hauptstadt der kurdischen Autonomieregion, besucht in der vergangenen Woche, wohin viele Menschen geflohen sind vor dem Terror der IS-Milizen. Wie geht es den Flüchtlingen?
Ja, sie sind in zwei Regionen vor allem geflohen, nach Duhok und nach Erbil. Wie geht es ihnen? Wir haben Flüchtlinge gesehen, die in Schulen hausen oder auch in Zeltlagern hausen. Ein paar hatten auch schon das Glück, dass sie umgezogen sind in Wohnungen, wobei das absolut kein Luxus ist, zumindest das, was ich gesehen habe. Als wir ankamen, war eine Traube von 4.000 bis 5.000 Menschen vorm Bischofshaus in Erbil, um sich registrieren zu lassen. Und ein Mann aus dieser Gruppe erzählte uns, dass er gerade mit 28 Personen in einem Zelt untergebracht ist. Oder in diesem Zeltlager auf einem Pfarreigelände sah man, wie vorm Zelt so eine Art Eimer stand, wo dann der ganze Abwasch erledigt wird. Duschen waren irgendwo, sprich die sanitären Bedingungen sind natürlich eher katastrophenmäßig. Obwohl auf diesem Gelände ziemlich große Sauberkeit insofern herrschte, als der Pfarrer die Kinder für gute Taten belohnt. Deswegen sammeln die eifrig Müll und deswegen liegt da auch nichts rum. Oder was da mir auch gut aufgefallen ist, er lässt die Kinder Bilder malen, was sie für Wünsche, für Träume für die Zukunft haben. Das ist sozusagen eine Art Bewältigung dessen, was sie erlebt haben und auch, dass sie beschäftigt sind. Man hat dort in diesem Zeltlager auch ein Zelt eingerichtet, wo so eine Privatschule stattfindet, dass zumindest mal die Kinder beschäftigt sind, denn die Erwachsenen, die sind da jetzt schon seit Monaten und müssen die Zeit rumbringen. Und ja, vielleicht zur Ausstattung in den Zelten, die ich gesehen habe, aber auch in diesen schrecklichen Klassenzimmern, wo sehr, sehr viele Flüchtlinge hausen. Die haben im Grunde genommen nichts anderes als so 5 bis 7 Zentimeter dicke Matratzen. Kein Stuhl, kein Tisch, außer in den Schulen gibt es natürlich noch die Schulbänke, die teilweise genutzt werden, aber die sind auch größtenteils aus den Zimmern rausgeräumt, weil in Klassenzimmern, die vielleicht 5 mal 6 Meter groß sind, bis zu 22 Personen nächtigen müssen.
Also das Wichtigste ist erstmal, dass die Menschen ein Dach über dem Kopf haben. Aber was sind jetzt weitere Herausforderungen in dieser Situation?
Ja, der bevorstehende Winter, deswegen ein Dach über dem Kopf. Und die andere Herausforderung ist mit den Schulen. Im Irak ist es sehr heiß, deswegen gehen die Sommerferien von Juni bis zum 10. Oktober. Aber eben am 10. Oktober fängt die Schule wieder an. Und damit die Spannungen zwischen der einheimischen Bevölkerung und den Vertriebenen nicht zu groß wird, müssen jetzt unbedingt die Schulen geräumt werden.
Ihre Reise diente ja auch dem Zweck, sich persönlich ein Bild zu machen von der Lage vor Ort, um dann auch konkret helfen zu können. Wie wollen Sie das jetzt umsetzen, die Hilfe von Kirche in Not?
Also wir waren schon im Vorfeld dieser Reise im wochenlangen, fast täglichen telefonischen Kontakt mit den kirchlichen Strukturen vor Ort, um zu überlegen und auch schon anzufangen, was jetzt getan werden könnte. So ist beispielsweise ein Dorf, in dem bis zu 4000 Personen dann untergebracht werden sollen, schätzungsweise schon zur Hälfte mindestens fertig. Dieses Dorf besteht aus Bauteilen von Wohncontainern und auch zwei ganz große Hallen, die von außen zwar nicht gerade ansehnlich aussehen, von innen aber ganz in Ordnung zu sein schienen und wo dann auch Wände aus Wohncontainermaterial eingebaut werden. Das ist dann zwar absolut kein Luxus, ein Wohncontainer wird da so aus ungefähr schätzungsweise 4x6 Metern bestehen, aber da ist dann wenigstens pro Einheit nur eine Familie untergebracht, die allerdings im Irak leicht aus 6 bis 8 Personen besteht. Aber das ist immer noch besser wie mit x fremden Personen und sei es natürlich auch die nahe und weite Verwandtschaft, aber mit 22 Personen in einem Raum zu sein. Also Privatsphäre gibt es dann immer noch nicht, aber wenigstens ist die Familie mal unter sich. Das andere ist, es wurden schon Wohnungen angemietet. Da gab es weniger gute Wohnungen, allerdings insofern auch kein Luxus. In den Wohnungen waren keine Stühle, keine Tische, da waren nur die Matratzen und in 80 bis 90 Quadratmeter großen Wohnungen wohnten dann auch wieder 22 bis 28 Personen. Wenigstens aber in jeder Wohneinheit natürlich ein Badezimmer und sowas Ähnliches wie so eine Kochstelle. Dann gab es aber auch so Riesenbauten, die angemietet wurden von der Kirche. Und natürlich bezahlt werden von Mitteln aus dem Ausland, wie von Kirche in Not. Da waren dann nur Betondecken und Betonwände eingezogen, also nackt, ohne dass da irgendwas verputzt oder sowas worden wäre. Und auf diesen Betonböden wurden dann eben auch so Containerbaumaterial eingebaut. Es wurden dann so eben auch so kleine Zellen geschaffen, dass eine Familie jeweils für sich ist. Privatsphäre ist zwar immer noch gering, weil die Wände sind so dünn, das wird man alles durchhören schätzungsweise, aber man ist nicht immer nur den freien Blicken anderer Leute ausgesetzt.
Ihr Hilfswerk hat sehr rasch reagiert und Soforthilfe geleistet. Werden Sie diese Menschen auch in Zukunft begleiten?
Ja, schon insofern, als wir planen, sowohl in Erbil als auch in Duhuk 4 Schulen zu bauen. Das Problem bei diesen christlichen Familien ist ja, dass sie gar keine Hoffnung mehr haben für ihre Kinder, wenn die dann noch nicht mal mehr die Schule besuchen können. Deswegen haben wir uns dazu entschlossen, wir haben uns auch vor Ort in Erbil eine Musterschule angeguckt, die bereits im Bau befindlich ist und so zu auch Hälfte bis 2/3 fertig sein dürfte und konnten uns insofern von dem Konzept überzeugen, auch von der Isolierung. Diese Schule wird auch wieder aus Wohncontainermaterial gebaut, weil es einfach am schnellsten geht. Was muss man sich dann so vorstellen? In einem Quadrat, so praktisch wie eine Wagenburg, stehen dann Wohncontainer, 22 Stück. 2 davon werden für sanitäre Anlagen verwendet werden, 2 für die Verwaltung der Schule und 18 Klassenzimmer. Und in der Mitte über den Hof kommt dann ein Dach, sodass auch eine Halle vorhanden ist. Geplant ist, dass morgens, vormittags und nachmittags unterrichtet wird im 2-Schicht-Betrieb, sodass man auf 2x450 Schüler pro Schule kommt, also pro Schule 900 Schüler ungefähr unterrichtet werden können. Und das eben jeweils mal 4 in Erbil und in Duhuk.
Wie schätzen Sie insgesamt die Lage im Irak und die Zukunft des Christentums dort ein?
Also man spricht ganz klar unter den Geistlichen im Irak vom Genozid und nichts anderes scheint dort auch seit Jahren stattzufinden, nur dass sich der in den letzten Monaten nochmal sehr, sehr, sehr verschärft hat. Wenn man davon ausgeht, dass ungefähr 1,2 Millionen Christen im Irak waren vor dem Jahr 2003 und heutige Schätzungen schwanken zwischen, dass es maximal noch 240.000 bis 300.000 Christen im Land gibt, wobei ich ehrlich gesagt die Zahl 240.000 für realistischer halte, und dann gleichzeitig sieht, es gibt aber ungefähr 34 Millionen Einwohner im Irak, dann weiß man mittlerweile, wie verschwindend gering die Minderheit der Christen ist. Es ist dort ein Genozid im Gange, sie werden dort bald ausgelöscht sein.
Man wundert sich ja als TV-Zuschauer, dass diese
Luftangriffe der Amerikaner doch ziemlich wirkungslos bleiben. Da scheint kein richtiges Konzept vorhanden zu sein, wie man ISIS stoppen kann. Fühlen sich die Menschen im Irak, besonders die Christen natürlich, von der internationalen Gemeinschaft verraten?
Ja, das sowieso. Sie fühlen sich im Stich gelassen, zum einen von der Regierung in Bagdad, weil diese jetzt überhaupt nicht den christlichen Flüchtlingen zu helfen scheint, nach Aussagen unserer Gesprächspartner vor Ort. Was mich insofern wundert, ich war 2012 das letzte Mal im Land und habe dort auch die Stadt Kirkuk bereist. Und dort gab es einen Vorort, eine christliche Siedlung. Und damals war es noch so, dass Bagdad jede Familie, die dort ein Haus gebaut hat, mit, ich meine, es waren 10.000 US-Dollar unterstützt hat, weil damals der Regierung daran lag, dass die Christen im Land bleiben, weil sie als gut ausgebildet galten und als gut arbeitend. Und jetzt gibt es für die christlichen Flüchtlinge gar keine Unterstützung. Und dann fühlen sich natürlich die Christen auch im Stich gelassen, überhaupt von der internationalen Gemeinschaft, weil sie sich als Spielball verschiedener geopolitischer Machtinteressen sehen. Auch letztendlich bei den Kurden fühlen sie sich nicht gut aufgehoben. Man muss zwar sagen, dass die Flüchtlinge in den vergangenen Jahren, die christlichen Flüchtlinge aus Mosul und aus Bagdad, im kurdischen Gebiet Zuflucht gefunden haben, aber auch wieder nur aus Machtinteressen der Kurden. Es gibt Kurden im Nordirak, in der Türkei und in Syrien, und der Traum der Kurden ist schon lange, einen eigenen Staat zu gründen, und dafür wollen sie sich nach außen hin als weltoffen und tolerant gerieren, behandeln aber eher Christen, zumindest fühlen sich Christen dort so behandelt, als Menschen zweiter oder dritter Klasse, aber nicht als gleichberechtigte Bürger.
Was kann man in dieser schwierigen Situation von Deutschland aus tun, um den Christen, den Menschen im Irak zu helfen?
Also im Moment, darauf fokussieren sich auch im Moment die kirchlichen Würdenträger im Irak, weil bei allem anderen sind sie etwas hilflos, geht es darum, dass die Flüchtlinge erstmal den Winter überleben können. Und insofern kann man natürlich spenden. Also wir werden nicht nur jetzt hier für die Unterkünfte viel leisten und für die Schulwesen. Es gibt ja auch vertriebene Priester und Ordensleute, die ein Dach über den Kopf brauchen. Für das einzige Priesterseminar im Irak mit derzeit 28 Seminaristen ist ein großer Spender aus dem Irak ausgefallen. Wir werden das kompensieren. Außerdem gibt es im Irak noch ein College, wo man Theologie und Philosophie studieren kann. Das ist auch in Erbil Ankawa angesiedelt. Und dieses College braucht auch Unterstützung. Insofern, das kann man zunächst tun. Aber langfristig muss sich die europäische Politik überlegen, bei den Flüchtlingszahlen, die wir haben, ob die Visakontingente da wirklich ausreichend sind. Man muss sich überlegen, man geht davon aus, im Irak gibt es derzeit 120.000 christliche Flüchtlinge. Wir hatten nach dem Zweiten Weltkrieg 14 Millionen Flüchtlinge im Land. Und dann muss man sich schon die Frage stellen, tun wir genug bei uns im Land? Und wahrscheinlich müssen sich das auch die anderen europäischen Staaten diese Frage gefallen lassen. Und man muss bedenken, es gibt ja weltweit 50 Millionen Flüchtlinge. Ich schätze mal, ob es uns gefällt oder nicht, dass wir da unsere Grenzen ein bisschen mehr öffnen müssen.
Frau Fembert, herzlichen Dank für dieses Gespräch.
Dankeschön, Herr Niggewöhner.
Soweit also Karin Maria Fembert, die Geschäftsführerin von Kirche in Not Deutschland, über ihre Reise in den Nordirak. Nach einer kurzen Musik geht es dann weiter. Dann sprechen wir über die kleine Araberin, die selige Miriam Bouardi.
Sie war eine einfache Frau, die kaum lesen und schreiben konnte. Als Ordensfrau aber wurde sie mit einer Fülle von Geistesgaben beschenkt, wie kaum jemand vor ihr. Die Palästinenserin Miriam Bouardi. Sie lebte im 19. Jahrhundert. Von ihren Mitschwestern in einem französischen Kloster wurde sie die kleine Araberin genannt. 1983 wurde sie selig gesprochen. Über ihr Leben und ihre Bedeutung als Patronin des Friedens für das Heilige Land gibt uns heute Dr. Karl-Heinz Fleckenstein Auskunft. Er ist katholischer Theologe, lebt seit über 30 Jahren in Jerusalem und arbeitet als Reiseleiter und Archäologe im Heiligen Land. Dort hat er das biblische Emmaus wieder ausgegraben, auf der Grundlage einer Vision der seligen Miriam Bouardi. Herzlich willkommen bei uns im Studio, Herr Dr. Fleckenstein.
Danke.
Können Sie unseren Zuschauern ganz kurz erklären, wann und wo die selige Miriam geboren worden ist?
Ja, sie wurde geboren im Jahre 1846 in Iblin, einem kleinen Dorf zwischen Haifa und Nazareth. Sie starb im Jahre 1878 in Bethlehem. Sie war ja die Gründerin des Karmels in Bethlehem. Und sie ist eben die Patronin des Friedens für uns, die wir dort leben im Heiligen Land.
Sie stammt aus einer sehr kinderreichen Familie, aber viele der Kinder sind damals gestorben. Sie hatte eigentlich ein sehr schweres Kindheitsschicksal. Können Sie uns ganz kurz ein bisschen was dazu sagen?
Ja, es sind 12 Kinder vorher gestorben. Und dass dann die Eltern machten ein Gelübde, wenn nochmal ein Kind geschenkt wird, dann wollen sie wirklich eine besondere Wallfahrt nach Bethlehem unternehmen. Und Miriam wurde geboren, so kann man sagen, sie war ein besonderes Geschenk des Himmels. Und es wurde dann 2 Jahre später nochmal ein kleiner Bruder geboren. Insofern haben die Eltern dann auch wahres Elternglück erfahren dürfen.
Aber die Eltern sind sehr früh gestorben, sodass Miriam eigentlich als Waisenkind aufgewachsen ist.
Ja, sie war ein Waisenkind. Die Eltern sind sehr früh gestorben und sie wurde zu einem Onkel nach Alexandrien gebracht. Der Bruder wurde zu einem Onkel nach Nazareth. Die beiden Geschwister haben sich nie wieder im Leben gesehen.
Es heißt, dass Miriam schon als Kind ein sehr tiefgläubiges Kind, ein sehr frommes Kind gewesen ist. Hat sie da so etwas wie einen Ersatz erfahren, als Ausgleich zu dem Tod ihrer Eltern?
Ich denke, dass sie, wie Sie am Anfang schon sagten, sie war überhäuft von allen Gaben des Heiligen Geistes. Man kann sagen, sie war die erste Charismatikerin unserer Neuzeit. Und als Kind hat sie etwas ganz Besonderes verstanden. Sie bekam einmal 2 Tauben geschenkt. Die hatte dann einen kleinen Käfig und sie hat diese Tiere sehr geliebt und wollte sie reinigen. Sie wollte sie waschen, hat sie gewaschen und hin und her. Dann sind diese Vögel eingegangen und da hat sie verstanden, alles vergeht, wie eine innere Stimme, alles vergeht, nur ich bleibe, schenke mir dein Herz. Das war eigentlich ihre Berufung, ganz ihr Leben Gott zu weihen.
Sie selbst hat sich als das kleine Nichts bezeichnet und fühlte sich so vor Gott. Können Sie uns das erklären?
Ja, sie wollte nichts anderes sein als ein Staubkorn vor Gott. Oder mit anderen Worten ausgedrückt, wie eine leere Schale, die der Heilige Geist füllen kann. Nicht für sich leben, sondern ganz für Gott leben. Nicht mehr ich lebe, sondern du lebst in mir, wie schon mal der heilige Paulus auch gesagt hat. In dem Sinne wollte sie die Liebe Gottes weitergeben.
Mit 12 Jahren sollte sie dann verheiratet werden. Und da kam es zu einem sehr einschneidenden Erlebnis, zu einer dramatischen Situation. Können Sie uns das kurz schildern?
Ja, also sie hat sich dagegen gewehrt. Sie spürte, das ist nicht mein Weg. Sie betete am Abendfeuer vor ihrer Ikone und es kam ihr dann eine Idee. Und als dann die geladenen Gäste schon da waren und der Pfarrer da war, hat sie ihre Haare abgeschnitten.
Man muss vielleicht noch sagen, sie sollte zwangsverheiratet werden. Also, oder ihre Eltern, ihre Zieheltern hatten einen Ehepartner für sie ausgesucht.
Einen Ehepartner für sie ausgesucht, der 3-mal so alt war wie sie. Und sie haben gesagt, du wirst ihn heiraten. Aber sie sagte, die Ehe ist überhaupt nicht mein Weg, das spüre ich ganz stark. Und dann hat sie am nächsten Tag statt Likör und Schnaps, hat sie dann einfach auf dieses Tablett ihre Haare abgeschnitten und draufgelegt und marschierte so herein zu den Gästen, wo sie sagte, ich mach nicht mit, die Hochzeit ist geplatzt. Und der Onkel hat sie nun behandelt wie eine Sklavin.
Und der ihr versprochene Ehemann hat auf sehr drastische Weise reagiert.
Es war nicht der Ehemann, der reagiert hat, sondern sie wollte ihrem Bruder eine Botschaft mitgeben. Sie möchte einfach ihren Bruder treffen, weil diese Situation so unerträglich war. Es war eine muslimische Familie, sie war ja Christin und wollte diesem Mann diese Botschaft mitgeben. Und sie erzählte ein bisschen, wie die Situation ist. Dann nahm dieser muslimische Mann zunächst sagte er, du wirst meine zweite Frau, du bleibst hier und wirst meine zweite Frau. Und Miriam, spontan wie sie war, sagte, niemals im Leben werde ich deine zweite Frau. Und er nahm seinen Krummsäbel und schlug ihr praktisch die Halsschlagader durch, wickelte sie in ein Tuch und warf sie in eine dunkle Gasse. Und dann ist Miriam in eine Grotte aufgewacht und eine schöne Frau hat sie gesund gepflegt. Sie hat dann später verstanden, es war Maria selbst, die Mutter Jesu, die sie gesund gepflegt hat. Eigentlich war sie klinisch tot.
Miriam machte auch später Begegnungen mit dem Himmel, wie eben mit der Gottesmutter Maria, die sie gesund gepflegt hat. Was hat diese junge Frau erlebt?
Ja, sie hat den heiligen Josef, der sie manchmal geführt hat, der wirklich wie ein Begleiter war. Auch den, sie hat ihren Schutzengel gesehen, sie hat den heiligen Elias gesehen, dass sie ja dann später Karmelitin wurde. Aber das sind diese Dinge, sind nicht so wichtig. Auch die Elevation, die sie manchmal hatte, die Gabe der Bilokation, die Gabe der Prophetie. Man kann sagen, alle Geistesgaben ist nicht das Wichtigste. Das ist nicht ihre Botschaft. Ihre Botschaft ist, wer die Liebe zum Nächsten verletzt, verletzt Jesus selbst. Wenn ich negativ über sie rede, über sie denke, verletze ich Jesus selbst. Das ist eigentlich ihre Botschaft.
Gleichwohl hat ihr religiöses Leben sie dahin geführt, dass sie in ein Kloster eingetreten ist. Wie war das?
Ja, also zunächst war sie bei den Josef-Schwestern und die haben bald gemerkt, wegen ihrer Gesundheit kann sie das nicht aktiv erorten. Und dann klopfte sie einige Zeit später bei den Karmelitinnen in Pau in Frankreich und die nahmen sie auf. Und dann wurde sie auch stigmatisiert. Aber in ihrer Einfachheit dachte sie, sie hat die Lepra. Sagte, lieben Schwestern, kommt mir nicht so nah, damit ihr nicht angesteckt werdet. Die Schwestern haben bald gemerkt, ich würde gerne angesteckt werden von dieser Krankheit. Es war die Stigma da, die Jesus ihr geschenkt hat. Aber das war, wie gesagt, sie wollte das nicht. Sie war manchmal in Elevation, hat gesungen und hat Dinge von sich gegeben, die die Schwestern mitgeschrieben haben. Die lesen sich heute wie die Psalmen, wie die Hymnen der Urchristen. Aber das war ja peinlich. Sie wollte all diese Dinge nicht, aber Gott hat sie beschenkt. Was kann man gegen ein Geschenk Gottes tun, ne?
Sie konnte kaum lesen und schreiben, sprach nur gebrochen Französisch, aber sie hat ein reiches geistliches Leben, viele Intuitionen, manche Visionen. Und das drückte sich aus in diesen Hymnen und Gedichten.
Ja, und die Schwestern haben alles mitgeschrieben. Mhm. Ich hatte die Möglichkeit, auch ihre Biografie zu schreiben. Und die Schwestern stellten mir diese Hefte vor 150 Jahren zur Verfügung, diese originalen Mitschriften. Sie hat nur ein einziges Gebet, hat sie geschrieben, hat sie selbst verfasst, mit einer krackeligen französischen Schrift, wo sie schrieb, Heiliger Geist, erleuchte mich, Liebe Gottes, verzehre mich, Maria, meine Mutter, schauf mich herab, mit Jesus segne mich von allem Bösen, von allen bösen Gedanken, von allen bösen Menschen, bewahre mich, unter deinen Mantel beschütze mich. Das ist das einzige Gebet aus ihrer Hand. Alles andere haben die Schwestern mitgeschrieben.
Die Zeit in dem französischen Kloster währte nicht allzu lang. Sehr bald sollte sie dann aufbrechen nach Indien, um dort ein Karmelitinnenkloster zu gründen. Wie war das damals?
Ja, der Bischof hat von Indien damals, ein Karmelitenbischof hat einige Schwestern eingeladen und sie fuhren nach Indien. Drei Schwestern starben schon auf dem Weg. Es war ja eine schwierige Reise nach Indien. Und zunächst hat der Bischof und auch die Priorin sie so geradezu in den Himmel gehoben. Was für eine Gnade, dieses begnadete Menschenkind unter uns zu haben. Aber Gott hat es erlaubt, dass sie praktisch ihre Meinung geändert haben. Doch auch die bringt mit einem Messer ihren Wunden bei. Das ist alles nur Ausgeburt der orientalischen Fantasie. Und sie wurde zurückgeschickt nach Pau. Das war für sie die dunkle Nacht. Johannes vom Kreuz spricht einmal von der dunklen Nacht der Sinne. Und Jesus hat ja selbst auch die dunkle Nacht am Kreuz erfahren. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Diese Verlassenheit hat sie in Indien sehr stark erfahren. Doch die Schwestern in Pau nahmen sie gerne wieder auf.
Und wie kam es dann dazu, dass sie eine Klostergründung in Bethlehem angeregt hat?
Ja, Jesus hat immer wieder auch in ihrem Herzen deutlich gemacht und er sagte, ich möchte ein Kloster in Bethlehem. Und sie hat es den Schwestern gesagt und die Schwestern in Pau haben erkannt, was für ein begnadetes Menschenkind Miriam ist. Und so haben sie den Bischof geschrieben, auch den Patriarchen und tatsächlich durften sie dann an die erste Equipe nach Bethlehem. Und da hat sie auch noch verstanden, wo das Kloster sein sollte. Dort, wo dieser Schwarm Tauben aufliegt, das ist der Davidshügel. Da wurde David von dem Propheten Samuel gesalbt und da ist das Kloster entstanden.
Sie hatte wohl auch sehr konkrete Vorstellungen darüber, wie genau dieses Kloster aussehen sollte. Was weiß man darüber?
Ja, wie ein Turm Davids. Also in der lauretanischen Litanei ist ja vom elfenbeinernen Turm die Rede. Und tatsächlich, das Kloster hat die Form eines Turmes. Sie hat selbst auch noch Skizzen gemacht und hat das aufgeschrieben, wie Jesus ihr das deutlich machte. Natürlich hat ein Architekt das dann verwirklicht. Und so entstand dieses Kloster.
Die selige Miriam hatte nicht nur die Idee zu dieser Klostergründung in Bethlehem, sondern sie hatte auch eine wichtige Funktion beim Bau dieses Klosters.
Ja, die Schwestern wollten sie eigentlich in die Klausur nehmen, aber sie sagte, bitte verschont mich, das ist ein Kampf gegen Windmühlen, ich soll jetzt Latein lernen und ich möchte lieber Gott verherrlichen zwischen den Kochtöpfen, zwischen mit den Arbeitenden zusammen, denn sie war die Einzige, die Arabisch sprach und half damit. Und das hat dann letztlich auch ihren Tod bewirkt.
Sie war also sozusagen etwas wie die Leiterin der Baustelle.
Das kann man so sagen, ja. Und auch sie war die Pfortenschwester, die Außenstelle. Und es kamen viele Menschen zu ihr. Und sie hatte auch die Gabe der Herzenslese sozusagen. Die konnte die Herzen lesen und sagte, du bist eigentlich geeignet. Deine Berufung ist die Ehe, deine Berufung ist das Kloster. Sie hat vielen Menschen geholfen, ihren Weg zu finden. Oder Menschen, die mit Nöten kamen. Sie wollte nichts anderes als die Liebe Gottes verbreiten.
Hat das mit dazu beigetragen, dass sie dann sehr beliebt und auch gesucht war in der Bevölkerung?
Sie war sehr beliebt. Man nannte sie schon unsere Heilige in Bethlehem.
Schon zu ihren Lebzeiten?
Schon zu ihren Lebzeiten.
Später kam es dann noch zu einer Idee, auch in Nazareth ein Karmelitinnenkloster zu gründen. Wie war das?
Ja, auch Jesus hat ihr deutlich gemacht, ich möchte noch ein Karmelitinnenkloster in Nazareth. Aber der Patriarch sagte, woher das Geld nehmen? Und es gab eine reiche Dame von Po, die Tochter des Polizeipräsidenten, die unverheiratet war, es war eine adelige Dame, sagte, ich habe noch genug Geld in meiner Schatulle, wir können auch noch das Kloster gründen und ich kann das übernehmen. Und dann auf dem Weg passierte ja etwas, auf dem Weg nach Nazareth.
Dort hat sie dann in einer Vision gesehen, das biblische Emmaus.
Das biblische Emmaus, schon an Ostern vorher, das war 1878, da sah sie schon, dass Gott ihr das biblische Emmaus gezeigt hatte. Und dann fuhr die mit einer Kutsche Richtung Nazareth und dann beim Pferdewechseln in Latrun, heute heißt dieser Ort Latrun, rannte sie quer über die Felder, blieb dann stehen bei einer Ruine, die mit Disteln und Dornen überbuchert war, stampfte mit dem Fuß auf die Erde und sagte, das ist das biblische Emmaus, hier hat Jesus den Jüngern das Brot gebrochen.
Dort gab es damals wohl nur letzte Ruinen, einige letzte Steine. Sie selbst, Herr Dr. Fleckenstein, waren maßgeblich daran beteiligt, diese Ruinen wieder auszugraben, das biblische Emmaus wieder zum Vorschein zu bringen. Wann war das und was waren Ihre wichtigsten Ergebnisse?
Ja, wir durften also von 1993 bis 2005, meine Frau und ich zusammen als Koordinatoren, als Gesamtkoordinatoren, dieses Emmaus-Projekt begleiten und auch ausgraben. Und wir konnten einen Indizienbeweis bringen, dass tatsächlich dieses Emmaus, es gibt nämlich 8 Memorialstätten, die auch den Anspruch erheben, Emmaus zu sein. Aber dieses Emmaus ist ja das Emmaus mit der ältesten Tradition. Und wir konnten den Beweis bringen, das ist das biblische Emmaus. Einen Krug zum Beispiel, auf dem auch in griechischer Sprache verstümmelt, das Wort Emmaus vorkommt, auf einem Krug. Oder wir haben eine Grabanlage ausgegraben mit Ossuarien, mit Gebeinkästen, wo eben auch in diesen, zwischen den Gebeinen eine Lampe mit dem Christusmonogramm. Also wir konnten nachweisen, das ist das biblische Emmaus. Unter einer Kirche aus dem 5. Jahrhundert fanden wir ein Haus, Mauerreste von einem Haus, wahrscheinlich das Haus des Brotbrechens, ähnlich wie in Kapernaum das Haus des Petrus, das man gefunden hat.
Sie sprachen vorhin von den sogenannten Memorialstätten, das heißt also Erinnerungsstätten. Skeptische Zeitgenossen denken ja, dass es kaum Überreste gibt aus dieser lange vergangenen Zeit und dass vieles erfunden sei, vor allen Dingen auch in den Evangelien erfunden sei. Aber Sie als Archäologe machen ganz andere Erfahrungen. Sie entdecken Traditionen, die sehr, sehr weit zurückreichen bis in die Urkirche hinein.
So kann man wohl sagen, ja. Und diese anderen Memorialstätten, wir haben nämlich verschiedene Handschriften, die sprechen von 60 Stadien, die Entfernung von Jerusalem nach Emmaus und 160 Stadien. Unser Emmaus ist 160 Stadien. Die Kreuzfahrer sagten, das schafft man nicht an einem Tag, sein 31 Kilometer von Jerusalem nach Emmaus und wieder zurück. So haben die Kreuzfahrer den Zirkel angelegt in Jerusalem. Da, wo eine antike Stätte sein hätte können, da ist das Memorial, die Memorialstätte von Emmaus. Auf diese Weise haben wir verschiedene Gedenkstätten. Aber das eigentliche Emmaus durften wir ausgraben und identifizieren.
Und diese Ausgrabungen gehen letztlich zurück auf die Vision der Miriam Bauardi.
In der Tat. Und auch diese Dame, diese reiche Dame, Merdadatico, hat dann auch das Land gekauft und dem Karmel geschenkt. Sie sind die Besitzer von Emmaus Nikopolis.
Sie haben vorhin schon angedeutet, den frühen Tod der seligen Miriam, der hat auch mit dieser Baustelle in Bethlehem zu tun. Wie kam es zu diesem tragischen Vorfall?
Ja, sie half also mit, nicht? Und sie hat eines Tages, hat sie eben 2 Eimer mit Wasser herbeigeschleppt für zum Zementmischen für die Arbeiter und sie stürzte über einen Geranienkasten und brach mehrmals den linken Arm. Und diese Verletzung ging in Brand über, sodass damals 1878 keine Hilfe mehr war. Aber es war auch, sie hatte so eine Sehnsucht, die ist ja mit 33 Jahren gestorben, so wie es heißt man in dem Psalmen, wie der Hirsch nach Wasserbächten lechzt, so lechzt meine Seele nach dir. Sie hat also eine Sehnsucht nach Jesus gehabt. Und als dieser Unfall passierte, sagte sie, der Bräutigam kommt. Das ist das Signal, das ist das Zeichen. Und als sie starb, läuteten die Glocken und die Menschen, auch die muslimischen Arbeiter, gingen in die Knie und viele sagten, unsere Heilige ist gestorben.
1983 wurde Miriam dann selig gesprochen. Wie kam es dazu?
Ja, es, auch durch ein Wunder natürlich. Bei einer Seligsprechung braucht man ein Wunder. Und es kam eines Tages eine Amerikanerin nach ins Heilige Land, die sehr schwer krebskrank war. Und sie hatte von Miriam gehört. Und ihr Wunsch war, am Grab von Miriam noch mal zu beten, bevor sie stirbt, um einen guten Tod. Und sie betete am Grab von Miriam und die Schwestern, die um sie herum standen, spürten es wie ein Blütenduft, wie ein Rosenduft. Und die Frau stand auf und sie fühlte sich plötzlich wie eine Kraft in ihren Knochen, eine ganz neue Kraft. Sie ging zurück nach Amerika, man hat mehrere Untersuchungen gemacht, die Metastasen waren weg. Und das war mit ausschlaggebend, diese Heilung auch dieser amerikanischen Frau, dass Miriam selig gesprochen wurde.
Welche Bedeutung hat die selige Miriam Bawardi denn für die heutige Zeit, vor allen Dingen auch für die Menschen im Nahen Osten, im Heiligen Land insbesondere?
Ja, sie wird ja als Patronin des Friedens auch erklärt. Und sie hat nichts anderes gewollt, als die Seligpreisungen zu leben. Und wenn man die Seligpreisungen, das wäre ja auch die Antwort schon auf den Nahostkonflikt. Nicht, sie wollte nur Frieden stiften. Wo immer auch Unfriede war, hat sie versucht, Frieden zu stiften. Und wenn wir das Wort Shalom, alle grüßen sich im Heiligen Land mit Shalom, die Juden und die Muslime und die Araber grüßen sich mit Salam Aleikum. Und was steckt in dem Wort Shalom? Da steckt das Wort bezahlen. Das heißt, wenn ich Gerechtigkeit übe, wenn jeder seinen gerechten Lohn hat, Gerechtigkeit schafft Frieden. Und in dem arabischen Wort Salam steckt Vertrauen drin. Gerechtigkeit und Vertrauen, wenn wir das haben, haben wir Frieden. Und das ist die Botschaft von Miriam. Sie wollte das Vertrauen und Frieden miteinander. Wenn wir das haben zueinander, auch die beiden Völker, haben wir Frieden. Morgen könnte Frieden sein.
Kann man also sagen, dass wichtige Gedanken der seligen Miriam den Menschen im Nahen Osten helfen könnten, Frieden zu stiften, Frieden zu halten?
Ja, das kann man ganz sicher sagen. Und ich möchte gerade mal das Morgengebet von Miriam kurz vorlesen. Da ist im Grunde ihre ganze Spiritualität enthalten. Wenn wir das ernst nehmen, dann ist es auch ein Friedensgebet, wo es heißt, Herr Jesus Christus, im Schweigen dieses anbrechenden Morgens komme ich zu dir und bitte dich mit Demut und Vertrauen um deinen Frieden, deine Weisheit, um deine Kraft. Gib, dass ich heute die Welt betrachte mit Augen, die voller Liebe sind. Lass mich begreifen, dass alle Herrlichkeit der Kirche aus deinem Kreuz als deren Quelle entspringt. Lass mich meinen Nächsten als den Menschen empfangen, den du durch mich lieben willst. Schenke mir die Botschaft, ihn mit Hingabe zu dienen und alles Gute, das du in ihn hineingelegt hast, zu entfalten. Meine Worte sollen Sanftmut ausstrahlen und mein Verhalten möge Frieden stiften. Nur jene Gedanken, die Segen verbreiten, sollen in meinem Geist haften bleiben. Verschließe meine Ohren vor jedem übelwollenden Wort und jeder böswilligen Kritik. Möge meine Zunge nur dazu dienen, das Gute hervorzuheben. Vor allem bewirke, o Herr, dass ich so voller Frohmut und Wohlwollen bin, dass alle, die mir heute begegnen, sowohl deine Gegenwart als auch deine Liebe spüren. Bekleide mich mit dem Glanz deiner Güte und deiner Schönheit, damit ich dich im Verlauf dieses Tages offenbaren kann.
Die Christen im Heiligen Land bilden eine kleine Minderheit, die mehr und mehr schrumpft. Viele Christen sind bereits ausgewandert wegen der schwierigen wirtschaftlichen Situation, aber auch wegen Diskriminierung und Unterdrückung, wegen der anhaltenden Gewalt. Welche Bedeutung kann die selige Miriam für diesen kleinen Rest der Christenheit im Nahen Osten haben?
Ja, einfach sich an sie zu halten. Ihre Stärke ist die Demut. Und sie sagte einmal, da kann man sehr lange darüber nachdenken, sie sagte einmal, Jesus hat mir einen Blick in den Himmel geschenkt und einen Blick in die Hölle. Und im Himmel sah ich Menschen, die alle möglichen Fehler hatten und Sünden begangen haben. Und trotzdem war die Barmherzigkeit Gottes größer als alle Fehler. Aber ich fand einen Fehler nicht im Himmel. Das war der Stolz. Und ich hatte einen Einblick in die Hölle. Und da sah ich auch Menschen, die alle möglichen Tugenden gelebt haben, aber überall haben sie schon ihren Lohn bekommen. Da war da eine Büste gestanden von dem und da war, der hat das Gutes getan. Aber eine Tugend fand ich nicht, nämlich die Demut. Und sie sagte, Gott hat uns sozusagen die Eintrittskarte für den Himmel in die Hand gedrückt oder in die Tasche gelegt, die Demut. Und die Eintrittskarte für die Hölle, den Stolz. Und das ist ja die Ursünde. Und ich denke, dass, wenn wir das uns zu Herzen nehmen, denn auch der ganze Konflikt, der im Nahen Osten sich bewegt, ist ein Grund, das liegt im Stolz, die Ursünde. Wir sind die Besseren. Das ist nur unser Land. Wir möchten nur alles haben. Wenn ich aber die Demut habe und sage, was dir ist, ist dein und was mir ist, auch dein, dann haben wir die Botschaft Miriams verwirklicht.
Welche Bedeutung haben heute die Klöster, die letztendlich auf die Initiative der seligen Miriam zurückgehen?
Ja, diese Klöster, die sind, man könnte vergleichen mit einem Stausee. Ein Stausee, der treibt die Turbinen, nicht damit Strom entsteht. Und durch ihr Gebet, durch ihr Opfer, viele Menschen bringen auch ihre Anliegen dorthin. Sie tragen die Anliegen durch ihr Gebet und Opfer vor Gott, damit eben die Turbinen Gottes, dass der Heilige Geist die Menschen erfüllt und auch die Politiker erfüllen kann mit seinem Geist, damit wir endlich doch Verständnis untereinander finden und entdeckt, wir sind alle Kinder Abrahams, Muslime, Christen und Juden. Wir sind alle Kinder Abrahams und letztlich Kinder Gottes.
Welche Haltung nehmen die Muslime gegenüber der seligen Miriam ein?
Das ist interessant. Als ich diese Biografie, die erste Biografie über Miriam schreiben durfte, haben wir eine Umfrage gemacht, meine Frau und ich, in Iblin, in ihrem Dorf, und haben nach muslimische Menschen befragt. Und auch die Muslime sagen, sie ist unsere Heilige. Und so wie die Christen uns geholfen haben, unsere Moschee zu bauen, so werden wir helfen, denn das sind noch Reste von dem Familienhaus, von dem Vaterhaus von Maria, von Miriam sind noch da. Da ist eine Kapelle geplant. Wir Muslime sind bereit, auch die Kapelle zu bauen. Also sie ist auch eine ökumenische Figur. Sie verbindet Christen und Muslime miteinander am Beispiel dieses Ortes Iblin.
Sie, Herr Dr. Fleckenstein, haben auch ein Buch geschrieben über die selige Miriam Bawardi. Da kann man noch mal vieles nachlesen. Es trägt den Titel Miriam Bawardi, Palästinenserin und Friedensbotschafterin für das Heilige Land. Erschienen ist es im Novum Pro Verlag. Als letzte Frage noch ganz kurz. Wir Katholiken glauben daran, dass eine Selige auch Fürsprache einlegen kann vor Gottes Thron für die Anliegen und die Nöte der Menschen. Gilt das auch für die selige Miriam?
Das kann man wohl sagen, denn die Miriam ist eine Heilige für uns. Und Paulus spricht ja von den Heiligen. Wir alle dürfen uns als Heilige bezeichnen. Die Heiligen von Korinth grüßen die Heiligen von Rom. Nicht wahr? Und sie ist ein besonderer Freund Gottes. Die Menschen, die auf dieser Erde schon ein heiligmäßiges Leben geführt haben und von der Kirche auch bestätigt sind, sind besondere Freunde Gottes und besonders nahe dem Herzen Gottes. Und deshalb dürfen wir sie bitten, auch um ihre Fürbitte in besonderer Weise für den Frieden im Heiligen Land. Und wir haben es x-mal schon erfahren, auch aus eigener Familie. Kann ich viele Beispiele nennen, wo wir auch schon echte Bewahrungen in unserer Familie erlebt haben, auf die Fürbitte von Miriam.
Die selige Miriam, eine Patronin des Heiligen Landes, des Nahen Ostens. Herr Dr. Fleckenstein, vielen Dank, dass Sie zu uns gekommen sind. Für Ihre Rückreise nach Jerusalem alles Gute und Gottes Segen für Ihr weiteres Wirken dort im Heiligen Land.
Die Flüchtlingssituation im Nordirak und die selige Miriam Bawardi waren heute unsere Themen. Wie Sie den Menschen im Irak helfen können, wie Sie Ordensfrauen im Heiligen Land unterstützen können, erfahren Sie wie gewohnt bei Ihrem Kirche in Not Landesbüro. Wenn Sie auf dem Laufenden bleiben wollen, können Sie sich unentgeltlich den Rundbrief Echo der Liebe des Hilfswerks zusenden lassen. Anruf genügt hierbei. Telefon hier in München 089 6424 888 und die 0. So viel für heute. Ihnen allen noch einen schönen und gesegneten Sonntag und auf Wiederhören bis zum nächsten Mal bei Weltkirche aktuell.